herrlich, so gemeinsam Gott zu loben. Herrlich. Ich weiß nicht, was ihr verbunden habt mit diesem Wort, an was ihr denkt, an welche wunderbaren Momente, wunderbare Begegnungen mit Menschen, mit Gott. Vielleicht denkt ihr auch an herrliche Situationen, Landschaften, die ihr gesehen habt, Urlaube, wo ihr Zeit verbracht habt. Herrlich. Herrlich, herrlich, Herrlichkeit, dieses Wort kommt häufig in der Bibel vor. Und das ist ja gar nicht verwunderlich, wenn so vieles in dieser Welt schon so ist, dass wir sagen, das war herrlich, das ist herrlich, dann ist doch der Gott, von dem alles kommt, der alles geschaffen hat, was wir als herrlich empfinden können, so viel herrlicher selbst. Deshalb steht in der Bibel so viel von Gottes Herrlichkeit. Und das Herrliche ist, dass wir mit Gott verbunden sein dürfen. Und das haben wir gerade Weihnachten gefeiert. Da haben wir gefeiert, dass Jesus Mensch wurde. Und in unseren modernen Übersetzungen heißt es, er wohnte unter uns. Und das heißt wörtlich, er schlug sein Zelt unter uns auf. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, die der Vater dem Sohn gibt. Eine einzigartige Herrlichkeit. Jesus zeigt uns, wie Gott ist. Also sehen wir in Jesus auf vollkommene Weise Gottes Herrlichkeit. Und deshalb soll uns so ein Quartal lang dieses Zelt als Symbol erinnern, dass Gott zu uns kommt, dass er in unserem Leben seinen Wohnort aufschlägt. Wow, der herrliche Gott mitten in unserem Leben. Und wir dürfen ihm Raum geben. Und seine Herrlichkeit darf unser Leben durchfluten. Das ist etwas Besonderes, dass wir Gottes Herrlichkeit in Jesus so unmittelbar sehen und erleben dürfen. Und die Menschen, die damals lasen, was Johannes, einer der engsten Freunde Jesu, geschrieben hat, dass Jesus Gott, dass Jesus Mensch wurde als Gott und sein Zelt unter uns aufschlug, da ging ja bei allen Menschen seiner Zeit die ganzen Lampen an. Es bebilderte sich plötzlich das ganze Alte Testament, womit ja die Juden damals aufwuchsen. Jedes Kind kannte diese Geschichten. Jedes Kind kannte Mose als die prominente Persönlichkeit des Alten Testamentes, der von Gott die 10 Gebote bekommen hatte. Und jeder wusste, es gab da damals auf der Wüstenwanderung dieses Zelt Gottes, wo Mose immer wieder mit Gott Begegnung hatte. Später gab es den Tempel, eine etwas komfortablere Behausung, auch als Ort der Gegenwart Gottes. Also dieser Moment, dass Gott in Jesus sein Zelt unter uns aufschlug, da erinnerten sie sich, dass Gott ja schon immer unter seinem Volk wohnen wollte. Und wenn man ins zweite Mosebuch schaut, dann ist gerade in dieser Verbindung mit dem Zelt und der Gegenwart Gottes von Gottes Herrlichkeit die Rede. Nämlich als Mose 40 Tage auf dem Berg Sinai war, wo er von Gott die 10 Gebote bekommen hatte und dann runterkam, lesen wir im zweiten Buch Mose, Kapitel 34, ab Vers 29, als Mose mit den beiden Tafeln in der Hand vom Berg Sinai herabstieg, lag ein Glanz auf seinem Gesicht, weil er mit Gott gesprochen hatte. Mose selbst bemerkte davon nichts. Aaron und die anderen Israeliten aber sahen sein leuchtendes Gesicht und fürchteten sich, in seine Nähe zu kommen. Doch Mose rief sie zu sich. Da traten Aaron und die führenden Männer des Volkes zu ihm und Mose redete mit ihnen. Danach kamen auch die anderen Israeliten und Mose gab ihnen alle Gebote weiter, die ihm der Herr auf dem Berg Sinai mitgeteilt hatte. Als Mose ihnen alles gesagt hatte, verhüllte er sein Gesicht mit einem Tuch. Immer, wenn Mose ins Zelt der Begegnung ging, um mit Gott zu reden, nahm er das Tuch ab, bis er das Zelt wieder verließ. Draußen teilte er den Israeliten mit, was ihm der Herr aufgetragen hatte, und sie sahen den Glanz auf seinem Gesicht. Dann verhüllte er sich wieder mit dem Tuch, bis er das nächste Mal das Lager verließ, um mit dem Herrn zu reden. Also wann immer Mose aus der Gegenwart Gottes kam, glänzte sein Gesicht, spiegelte er etwas von Gottes Herrlichkeit wider. Aber er verhüllte dann immer wieder sein Gesicht aus zwei Gründen. Zum einen, weil diese Herrlichkeit, dieser Glanz für das Volk gar nicht zu ertragen war. Gott ist so groß, so gewaltig, so gut und wir passen eigentlich nicht zu ihm. Das ist so, wie wir auch nicht unmittelbar in die Sonne sehen können, ohne geblendet zu werden. Aber Mose verhüllte sein Gesicht auch aus einem anderen Grund, denn dieser Glanz nahm ja jedes Mal wieder ab. Und er verhüllte sein Gesicht, dass das Volk nicht frustriert wurde, dass dieses Bündnis, das Gott da mit dem Volk einging, nur vorläufig war. Der Glanz nahm ja immer wieder ab. Und darauf bezieht sich nun Paulus, wenn er im Neuen Testament an die Gemeinde in Korinth schreibt und wir uns diesen Text heute nochmal anschauen. Im 2. Korintherbrief Kapitel 3 und 4 führt er aus, dass mit Jesus ein ganz neues Bündnis eingetreten ist, ein weitaus herrlicher Bund, als es der alte bereits schon war. Und Paulus schreibt, dass wir jetzt im Dienst dieses neuen Bundes unterwegs sind. Lea wird in Amerika unterwegs sein, in dem Dienst dieses neuen Bundes. Das ist ein neuer Bund, der auf Vertrauen zu Gott gegründet ist. Nicht, schreibt Paulus, wir bilden uns ein, diesen Auftrag aus eigener Kraft erfüllen zu können. Nein, Gott hat uns dazu fähig gemacht. Alles kommt von Gott. Gott hat uns, haben wir gesungen, zuerst geliebt. Gott stattet uns aus. Gott ist der, der in Vorleistung geht. Gott hat uns fähig gemacht. Nur durch ihn können wir die rettende Botschaft verkündigen, den neuen Bund, den Gott mit uns Menschen geschlossen hat, schreibt Paulus. Und wir schauen uns das jetzt noch einmal an. Also, es gab sozusagen den alten Bund, ein altes Bündnis Gottes mit den Menschen. Deshalb heißt auch der erste Teil der Bibel Altes Testament, weil es um den alten Bund geht. Und es gibt den neuen Bund. Und den finden wir ausgedrückt im Neuen Testament. Und er ist dunkelgelber, weil er viel herrlicher ist, dieser Bund. Im alten Bund war Mose der Träger der Gegenwart Gottes. Sein Angesicht glänzte. Er war berechtigt, autorisiert, in Gottes Gegenwart zu kommen, aber eben nur er. Und er gab alles wieder an das Volk weiter. Später waren es die hohen Priester, die einmal im Jahr ins Allerheiligste des Tempels gehen konnten, in den Raum der Gegenwart Gottes. Also immer nur einzelne Menschen hatten Anteil an dieser Herrlichkeit. Und das ändert sich im neuen Bund. Deshalb ist er herrlicher. Jesus kommt zu uns, er schlägt sein Zelt mitten bei uns auf und er lebt mitten in seiner Gemeinde, in allen Nachfolgern, in allen, die Kinder Gottes werden wollen. Und jeder, du und ich, wir alle haben Anteil an dieser Gemeinschaft und damit auch dieser Herrlichkeit Gottes. Und wie war das im alten Bund? Es war ein bedingter Bund. Ein Bündnis gilt ja immer zwischen zwei Partnern. Und so wie Gott versprach zu schützen und zu segnen, versprachen die Menschen auf ihrer Seite, Gottes Willen zu tun. Aber diese Gesetzeserfüllung, daran scheiterten sie immer wieder. Und das tun wir bis heute. Wir können Gottes Willen nicht vollkommen erfüllen. Und insofern verletzten die Menschen des alten Bundes immer wieder ihre Seite, ihren Bündnisteil. Und deshalb brachen sie den Bund von ihrer Seite aus. Und das neue Bündnis ist ein ganz herrliches, denn es gilt bedingungslos. Jesus erfüllt einfach unsere Seite. Also Gott ist der Bündnispartner und erfüllt einfach beide Seiten. Was für eine Gnade. Wir brauchen unsere Seite nicht mehr erfüllen, sondern Jesus erfüllt das Gesetz für uns. Was für ein herrlicher Bund. Im alten Bund war es dann letztlich so, dass eigentlich die Gesetze, die ja an sich gute Ordnungen waren, eigentlich zu einer Verurteilung führten, weil jeder spürte, ich kann diese ganzen Gesetze gar nicht halten. Ich schaffe es nicht. Ich scheitere immer wieder. Und letztlich verurteilt mich dann das Gesetz als jemand, der nicht alle Gebote erfüllt. Und deshalb hat uns eigentlich das Gesetz den Tod gebracht oder vor Augen geführt, wie schuldig wir am Ende dastehen vor Gott. Aber der neue Bund ist der Bund Jesu, der Bund des Geistes Jesu. Und der Heilige Geist gibt uns Freiheit. Deshalb ist dieser Zelteingang offen symbolisch. Und wir sehen hinein und sehen Jesus als Geschenk. Eine Freiheit ist da. Jeder kann eintreten in diesen Bund, weil Jesus ihn eröffnet, bedingungslos, in seiner Liebe. Und Jesus überwindet den Tod für uns, damit wir hier schon Leben mit ihm haben und Leben in Ewigkeit. Also wir merken, wie viel herrlicher dieser neue Bund ist, wie ungewöhnlich, wenn wir mal überlegen, in was für einer Gesellschaft wir leben, wo gibt es das, dass ein Vertrag von beiden Seiten erfüllt wird für uns? Wo gibt es das, dass jemand uns so seine Gnade ausschüttet, dass wir nicht in Vorleistung gehen müssen, dass wir bedingungslos geliebt werden? Schier unglaublich. Es ist herrlich, wie wir Anteil an Gottes Herrlichkeit bekommen und wie unmittelbar jetzt dieser Zugang zu Gott ist, seiner Gegenwart, wie zugänglich plötzlich in Jesus. Das beschreibt dann Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 3 in Vers 17, 18. Wo der Geist des Herrn ist, also der Heilige Geist ist, der Geist Jesu, da ist Freiheit. Wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott. Unverhüllt, direkt, unmittelbar, zugänglich, mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Nun sind ja diese Übersetzungen, die Hoffnung für alle, moderne Übersetzungen, mit denen, wo wir den Sinn oft besser verstehen. Aber in der Tiefe leuchtet manchmal nicht auf, was noch gemeint ist. Wörtlich heißt es nämlich hier, wo wir lesen, dass wir vor Gott mit unverhülltem Gesicht stehen, steht eigentlich wir sehen. Also nicht wir stehen, sondern wir sehen. Und zwar, wir sehen Gottes Herrlichkeit an und dieses Wort sehen ist, da gibt es ja viele Worte für, aber an dieser Stelle steht ein Wort, Skorpio, und das weist auf eine Säule hin, die immer in den römischen Arenen am Ziel stand, die umrundet werden musste, um zu gewinnen. Und es war klar, dass jeder Läufer in der Arena sich auf diese Säule konzentrierte, weil das war das Ziel, da musste er hin. Das heißt also, wenn hier steht, wir sehen auf ihn, wir sehen Gottes Herrlichkeit und werden auf die Weise, nämlich so verwandelt in sein Bild, bedeutet das, wenn wir mit einem Zielblick auf Jesus sehen, in den Situationen unseres Lebens, dann geschieht so ein Wunder der Verwandlung. Das ist etwas ganz Besonderes. Also wir stellen uns vor, wir sind so ein Läufer in der Arena. Also man kann ja auch in die Zuschauer schauen bei so einem Lauf. Und dann sieht man da Tante Emmy sitzen und dann denkt man, Mensch, die will ich auch mal begrüßen. Ist ja nett, dass sie zu meinem Rennen kommt. Aber das macht doch keiner, der da seinen Lauf läuft. Der spricht mit Tante Emmy später, doch nicht während des Rennens. Der biegt nicht ab, sondern er guckt aufs Ziel. Und das Ziel hilft auch, diese Säule am Ziel damals in der römischen Arena, die Beschwernis, dass man da gerade läuft, zu überwinden und in Blick zu nehmen, wo man hin will. Dafür hat man trainiert, gearbeitet, dafür ist man schon ein paar Runden gelaufen, also durchhalten bis zum Ziel. Und so können wir diesen Text verstehen, wenn wir auf Jesus diesen Zielblick haben, dann geschieht eine Verwandlung. Indem wir Jesus ansehen, verwandelt sich unser Innerstes, unser Blickwinkel, unsere Perspektive. Und wir können natürlich nicht so wie damals Jesus so hautnah sehen, mit ihm unterwegs sein, wie ein Freund, wie die Menschen, die 3 Jahre mit Jesus unterwegs waren. Aber wir können in die Bibel schauen. Die Bibel kann so 2018 unser persönlicher Begleiter sein, dass wir immer wieder einen Blick auf Jesus werfen. So wie wir Mahlzeiten haben und um uns zu kräftigen, können wir Zeiten einplanen in unseren Tag, wo wir uns auf Gottes Wort ausrichten. Und davon können wir eine Orientierung nehmen, dass wir nicht irgend so einen Zickzackkurs in unserem Leben führen, sondern aufs Ziel, auf die Zielgerade zulaufen. Dass wir uns nicht ablenken lassen von Dingen, die eigentlich unwichtig sind. Dass wir in unserem Leben, und das ist eine Herausforderung, deshalb finde ich, ist es ein treffendes Bild mit diesem Lauf. Unser Leben ist ja nicht nur so ein Leben mit Erholung und Urlaub, sondern jeder hat seine Herausforderungen. Und wir wissen noch gar nicht, in welchen Herausforderungen wir in diesem Jahr alles stehen werden. Ja, das ist so ein Lauf, den wir laufen. Und da gibt es Beschwernisse und Seitenstechen und was auch immer zu so einem Lauf gehört. Schwierigkeiten, Hindernisse. Zwischendurch will man vielleicht aufgeben. Aber dann ist das so wichtig, auf die Zielsäule am Ende zu gucken. Wo will ich denn hin? Was ist die eigentliche Priorität? Wofür lebe ich eigentlich? Für ein größeres Ziel. Und dann ist es wichtig, in den Herausforderungen, auch in den kleinen Entscheidungen unseres Alltags zu schauen, wo ist eigentlich das Ziel? Was ist denn eigentlich Jesus-mäßig? Was ist Jesus-gemäß? Und es ist eine große Hilfe, auf Jesus zu schauen. Nicht nur in den Nöten unseres Lebens wie so ein Hilfeschrei auf Jesus zu schauen, sondern bei ihm immer wieder Orientierung zu finden, unseren Kurs zu korrigieren, Prioritäten zu setzen. Also wörtlich heißt es an dieser Stelle, was das statt wir stehen vor ihm, wir sehen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Wir sehen morgens, mittags, nachmittags, abends, wann immer wir nachts aufwachen, wir sehen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit Jesu und werden so, nämlich nur auf diese Weise, nur im Blick auf ihn, verwandelt in dasselbe Bild. In ihn, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht, steht hier wörtlich. Wir werden darin verwandelt. Das ist unser Vertrauen, was wir auf Jesus werfen, dass wenn wir auf ihn sehen, etwas mit uns innerlich, wie äußerlich passiert. Da passiert eine Verwandlung, die uns zugesagt ist. Und wie sieht so ein Leben dann aus? Das beschreibt Paulus im nächsten Kapitel, diese Verwandlung, wenn wir auf Jesus sehen, wenn wir auf ihn schauen, auf ihn unseren Fokus nehmen, dann bringt das den Unterschied in allen Lebenssituationen. Und zwar kommt dazu, dass wir wegschauen von dem eigenen Machen und andererseits dem eigenen Unvermögen, was uns ja oft so runterzieht, wenn wir so im Machen drin sind oder darauf sehen, was wir eben alles nicht machen können und uns das frustriert, haben wir diesen Zielblick auf das, was Gott bereits in Jesus getan hat, was Jesus für uns tut, auf seine Möglichkeiten in unserem Leben. Und dann schreibt er von dieser täglichen Hoffnungsrealität im Kapitel 4, darum verlieren wir nicht den Mut. Wenn auch unsere körperlichen Kräfte aufgezehrt werden, und das ist so bei einem Lauf, das wird passieren, wird doch das Leben, das Gott uns schenkt, von Tag zu Tag erneuert. Was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht lange. Es ist leicht zu ertragen und bringt uns eine unendliche, unvorstellbare Herrlichkeit. Deshalb lassen wir uns von dem, was uns zurzeit so sichtbar bedrängt, nicht ablenken, sondern wir richten unseren Blick auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig, schreibt Paulus. Und nun können wir, wenn wir in diesem Text sehen und uns sicher wiederfinden, auch in diesem Kampf und in Bedrängnissen, dann können wir natürlich, wenn wir Paulus nicht kennen, etwas brüskiert sein, dass er da so schreibt, alles wäre leicht zu ertragen. Na, das fühlt sich aber doch ganz anders an. Aber Paulus ist nicht so ein Lebenszyniker, sondern ein leiderprobter Mann. Leid in jeglicher Form hat er erlebt. Und er sagt ja nicht, es ist wirklich an sich, für sich genommen, alles leicht, sondern er sagt, im Vergleich gegenüber einem anderen Gewicht. Und da ist es wieder gut, wenn man wörtlich reinschaut. Da steht nämlich, dass sozusagen alles Vorübergehende für uns arbeitet, für ein über die Maßen, überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Da das sehr kompliziert klingt, steht da einfach etwas von, Moment, jetzt muss ich wieder hier hinschauen, von einer unvorstellbaren Herrlichkeit. Aber eigentlich steht hier wörtlich etwas von einem überschwänglichen, über die Maßen Gewicht von Herrlichkeit. Und ein Gewicht ist ja etwas Relatives. Aber Paulus sagt, gegenüber dem, was wir manchmal an auch Schlimmem und Schwierigem leiden in diesem Leben, gibt es ein anderes Gewicht, ein viel, viel stärkeres Gewicht. Und das ist die Herrlichkeit Gottes, Gottes Gegenwart in unserem Leben und erst recht das, was uns Gott ewig verheißt. Und dieses Gewicht ist stärker. So wie uns das Gewicht von Leiden und Bedrängnis runterzieht, haben wir da ein Gewicht, das uns nach oben zieht. Und dieses Gewicht ist unvergleichlich stärker, schreibt Paulus. Und deshalb sind wir getröstet. Und deshalb verlieren wir nicht den Mut. Und Gott erneuert uns Tag für Tag. Wenn wir diesen Zielblick haben, wir müssen dafür nichts leisten, wir müssen dafür nicht stark sein, aber wir dürfen uns entscheiden, wohin wir unseren Blick richten. Das ist sozusagen unser Teil. Keine Leistung, aber eine Entscheidung. Eine tägliche, worauf richte ich mich aus? Schaue ich auf Gott und seine Möglichkeiten oder lasse ich den Blick auf das, was alles beschwert, streifen und werde dann runtergezogen? Insofern vervollständigen wir nochmal den alten und das neue Bündnis. Im alten Bündnis ging es eigentlich um eine Form von Leistungsdruck. Ich musste das Gesetz erfüllen. Gottes Willen umsetzen. Und das war eigentlich von vornherein hoffnungslos. Und jetzt mit diesem neuen Bündnis in Jesus sind wir auf eine ganz andere Möglichkeit gestoßen. Nämlich, dass Gott uns täglich erneuert, erfrischt mit seinem Geist. Deshalb ermatten wir nicht. Und es gibt diese Hoffnungsrealität. Also ein ganz herrlicher Bund mit Gott verbunden zu sein. Mit Gott in einem herrlichen Verbund unterwegs zu sein. Was ist das für eine Aussicht für 2018? Und dann können wir uns überlegen, was ist dann eigentlich Gemeinde Jesu? Wir sind hier die Christusgemeinde, ein Teil der weltweiten Familie Gottes. Gemeinde Jesu ist ein herrliches Gewebe. Paulus schreibt einmal, und sagt einmal in Athen auf dem Areopag, in Gott weben und sind wir. Unser Leben ist eigentlich ein Gewebe und zusammen bilden wir einen herrlichen Verbund, ein göttliches, glänzendes Gewebe. Wir miteinander sind verwoben, weil wir Geschwister sind. Wir sind verwoben und Gott will so in unserem Gewebe drin sein, dass er zum Glänzen kommt. Einmal ganz persönlich durch unser Leben, aber Christsein ist ja nie eine Privatsache, sondern Christsein ist eine öffentliche Sache. Wir leben ja nicht für uns, wir leben für unseren Herrn. Und wir leben dafür, dass viele Menschen in Gottes Herrlichkeit hineingezogen werden und sie erleben. Das heißt, wir sind ein Organismus, ein glänzender Organismus mit einer großartigen, herrlichen Bestimmung. Wir dürfen Gott zusammen verwirklichen und Gott verwirklicht sich in uns. Und wir miteinander sind verantwortlich für den Zustand unseres Gewebes. Und wir können uns heute entscheiden, dass wir für uns und wir miteinander unseren Blick in allem, was kommt, an jedem Tag dieses Jahres auf Jesus Christus ausrichten. Wir entscheiden, in welchem Ausmaß Gottes Herrlichkeit in unserem Leben zugelassen wird. Wie viel Maß von Gottes Herrlichkeit erlauben wir, indem wir Blicke auf Gott werfen? Wie viel Herrlichkeit nehmen wir auf, indem wir Jesus in unseren Fokus nehmen. Er verspricht, dass wenn wir ihn ansehen, wir seine Herrlichkeit widerspiegeln werden. Das ist sein Versprechen. Und er ermutigt uns, dass wir ihn ansehen, damit das geschieht. Jeder von uns darf Träger der Herrlichkeit und Gegenwart Gottes sein. Wir dürfen das erlauben, zulassen in unserem Leben. Wir dürfen Gottes Gegenwart aufnehmen. Und er verspricht, dass wir sie dann auch abstrahlen werden, zum Segen für viele. Was für ein Vorrecht, dass Gott sein Zelt in unserem Leben, in unserer Gemeinde aufschlägt, dass er uns ansieht. Wir dürfen auf ihn sehen und werden so verwandelt. Wir werden jetzt ein Lied hören, das war schon eingangs vorm Gottesdienst eingespielt wurde. Das handelt von dieser unaussprechlichen Herrlichkeit Jesu. Und während wir das so hören, können wir Gott eine Antwort geben. Wir können ihn einladen in unser Leben, ihm Raum geben, zulassen, erlauben, dass er uns verwandeln darf.